gestern tatsächlich schon fertig geworden mit Kapitel 4. Schneller als gedacht, und wir können heute beginnen mit Kapitel 5. In diesem Kapitel werden wir sehr schnell sehr viel lernen. Ich beginne damit, dass wir eine Generalvoraussetzung festhalten. Vorbereitet habe für Sie, die stehen im Stud-IP und wir besprechen die hier zusammen, müssen wir nicht so viel schreiben und können mehr nachdenken. Die Idee ist die Fortsetzung von Satz 4.5. Es reicht bei Vektorraumhomomorphismen, wenn wir wissen, was auf einer Basis passiert, dann wissen wir, was insgesamt passiert. Und das erste Beispiel gleich soll genauer erklären, wohin diese Idee führt und warum dann auf einmal Matrizen so wichtig für uns werden. Da war eine Frage. Nee, den brauchen wir jetzt. Ich kann vorlesen, was da steht. Hilft es, wenn ich vorlese, was da steht? Kapitel 5, Matrizen. Generalvoraussetzung 4. Hier seien stets K ein Körper, V und W endlich erzeugte K-Vektorräume und N natürliche Zahlen. Mir wurde von einer Vorlesung erzählt, woanders in einer anderen Uni. Da muss ich jetzt gerade dran denken, Entschuldigung, ich schweife kurz ab. Da gab es eine Vorlesung, die total beliebt war, richtig berühmt, alle Studis sind dahin gerannt. Und da ist nichts weiter passiert, als dass ein Prof sein Vorlesungsskript so gezeigt hat und vorgelesen hat. Aber anscheinend hat er so wunderbar vorgelesen und erklärt, dass alle Studis in Scham dahin gerannt sind. Beispiel 5.1, jetzt kommt der zum Einsatz hier. Und dieses Beispiel soll motivieren, was wir in den nächsten paar Vorlesungen tun. Wir haben hier als Körper den Körper der reellen Zahlen. Wir haben zwei Vektorräume, V und W. V ist R3 und W ist R². Jetzt nehmen wir uns zwei geordnete Basen her. Wir haben gestern gelernt, was geordnete Basen sind. Da braucht man so die richtige Anzahl Vektoren und die Menge dieser Vektoren soll eine Basis bilden. Okay? Für R hoch 3 nehmen wir die Vektoren B1, B2, B3, nämlich 1, 1, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, minus 1. Wir sehen durch Hingucken, dass das wirklich eine Basis ist. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sehen ganz schnell, dass das ein erzeugendes System ist und die Größe passt, also es ist eine Basis. Oder Sie sehen ganz schnell die lineare Unabhängigkeit und dass die Größe passt. Je nachdem, was Ihnen lieber ist. Wer Erklärungen dazu wünscht, noch mehr, sagt das bitte Jean-Luc und dann erkläre ich im Podcast mehr dazu. Die zweite Basis, die für C, die kennen wir schon. Diese Vektoren C1, C2, die haben wir uns vor Urzeiten mal in einem Beispiel angeguckt. Das war eines der ersten Beispiele für Basen, erzeugende Systeme, so in dem Dunstkreis war das. Der erste Vektor C1 ist 2,0 und der zweite ist 1,1. Jetzt haben wir geordnete Basen. Was kommt als nächstes? Eine Abbildung. Phi soll eine R-lineare Abbildung sein, von V nach W. Und jetzt kommt der Trick aus Satz 4.5. Ich sage nur, was die Abbildung auf den Basisvektoren macht. Und das reicht dann, damit wir wissen, was die Abbildung insgesamt tut. Hier stehen also jetzt die Bilder. Moment. So. Da sind sie. Der erste Basisvektor von V wird abgebildet auf 0, minus 1. Der zweite auf 1, 1. Und der dritte auf minus 2. Drei Basisvektoren, drei Bilder. Und jetzt haben wir alle Informationen, die wir haben wollen, zusammen mit der Homomorphie-Eigenschaft. Denn jetzt wissen wir, wir können jeden Vektor aus dem Startraum darstellen, mithilfe der Basisvektoren, setzen die Bilder ein und die Homomorphie-Eigenschaft sagt uns, wir können damit das Bild komplett ausrechnen. Okay, Jetzt geht's weiter. Wir schreiben mal die Bilder, die wir da bekommen haben für die drei Basisvektoren, hin, und zwar in der eindeutig bestimmten Art und Weise, wie man die als Linearkombination der Basis des Zielraums schreiben kann. Momentan sind das ja nur irgendwelche Vektoren in R², aber wir haben ja noch diese zweite schöne Basis, jetzt benutzen wir die und schreiben die Bilder als Linearkombination. Das sieht dann so aus. Ja, man kann auch alles sehen, gut. B1phi, habe ich gesagt, soll sein 0 minus 1. Und dann rechnen wir nach, wie kann man das schreiben mit den Basisvektoren C1 und C2. Da brauchen wir den Koeffizienten 1,5 für C1 und minus 1 für C2. Rechne ich jetzt nicht alles vor, aber wie immer sagen Sie Jean-Luc, wenn Sie da mehr Informationen brauchen. Bei B2 das Gleiche. Ich schreibe das Bild hin und stelle es da in der Basis C1, C2. Und genauso bei B3. Und jetzt kriegen wir Koeffizienten, die sind rot. Das hat einen Grund. Die Koeffizienten sind festgelegt, und zwar auch genauso, wie sie da stehen, in dem Moment, wo ich Vektoren habe und die mit einer Basis darstelle, wobei die Reihenfolge der Basisvektoren festgelegt ist. Jetzt habe ich also diese Koeffizienten 1,5, minus 1 für den ersten Vektor, 0 und 1 für den zweiten Vektor und minus 3,5 und 1 für den dritten Vektor. Und mit Hilfe dieser Informationen können wir sagen, was die Abbildung auf den Basisvektoren beim Startbereich tut. Wenn wir diese Koeffizienten haben, können wir ja die Bilder wieder ausrechnen. Das heißt also, alle Informationen, die wir über die Abbildung brauchen, sind eigentlich versteckt in diesen Koeffizienten. Ich schreibe die mal hin. Das ist ja lustig, wenn du hier zur Seite gehst, ist das nicht mehr rot. Bei Ihnen ist das auch nicht mehr rot. Ach so, bei mir ist das rot. Wieso macht er das schwarz-weiß? Na gut. Es ist nicht so rot, wie es sein müsste. Na gut, zum Glück kann ich die Koeffizienten auch so erkennen. 1, minus 1, 0 und 1 und minus 3,5,1. Das schreibe ich jetzt als Matrix hin, denn so ist es kompakt da. Und wie kann man jetzt die Informationen zurücklesen? Na, man kann jetzt sagen, die Koeffizienten für das Bild des ersten Basisvektors finde ich hier oben und durch die Reihenfolge weiß ich, ab was wohin gehört. Genauso für die zweite Zeile und für die dritte. Das heißt, die Matrix-Schreibweise ist einfach praktisch für die Art von Informationen, die wir da haben. Und das ist der Grund, warum wir uns dann mit Matrizen beschäftigen. Soweit zu diesem Beispiel. Hier unten ist nur noch mal hingeschrieben, was ich gerade gesagt habe. Die Koeffizienten, die wir kriegen, können wir festhalten. Die Reihenfolge ist wichtig. Und diese Matrix behalten wir für den Moment. Dann kann ich die später noch mal recyceln. So. Jetzt mache ich das aus, dann kann ich das auch runterklappen. Denn jetzt, Denn jetzt kommen ein paar grundsätzliche Definitionen zum Thema Matrizen. Wir haben ja bisher nur mit sehr speziellen Matrizen gearbeitet und jetzt wollen wir diese Sprache, die wir da gefunden haben, verallgemeinern. Thank you. hierher kommen, wo die Einträge wohnen. Das ist ein Körper momentan immer bei uns. Die erste Zahl hier unten sagt, wie viele Zeilen wir haben und die zweite Zahl sagt, wie viele Spalten. Beispiel kommt natürlich gleich. Jetzt möchte ich noch ein paar Kommentare da dran machen. Und das kann man da oben auch ganz gut sehen. Wir haben diese drei Zeilen. Jede Zeile kann ich auffassen als einen Vektor aus R². Jede Spalte kann ich auffassen als einen Vektor aus R hoch 3. Ist halt nur anders hingeschrieben und ohne die Kommata und so, aber ansonsten sieht das ja so aus wie diese Tupel. Ja, und das kann man immer machen. Die Zeilen, woher kommen die? Naja, jede Zeile hat so viele Einträge, wie es insgesamt Spalten gibt. Richtig? Das heißt, die Zeilen kommen, wenn man sie als Vektoren interpretiert, aus K hoch M. Und weil das so ist, nennt man diese Dinge auch Zeilenvektoren. Und bei den Spalten kann man sich jetzt auch überlegen, wie ist das? Es gibt so viele Spalten, wie die Zeilen Einträge haben. Das heißt, das sind dann Vektoren aus K hoch. Moment, habe ich das falsch gemacht? K hoch. N kreuz R. Doch, drei Zeilen, zwei Spalten. Ja, das heißt. Und bei den Spalten, die Spalten haben so viele Einträge, wie es Zeilen gibt. Das heißt, die kann man interpretieren als Vektoren aus K hoch N. Anzahl der Zeilen. Spalten der Matrix basteln kann. Was machen wir nämlich? Na, wenn wir die Zeilen betrachten, diese Zeilenvektoren, dann kann man die ja interpretieren als Vektoren in K hoch M und die erzeugen dann irgendeinen Teilraum von K hoch M. Diesen Raum nennt man, weil er von den Zeilenvektoren erzeugt wird, den Zeilenraum der Matrix. Und genauso Spaltenraum. Da muss man dann nicht mehr so aufpassen. Aber hier muss man sich immer einmal konzentrieren am Anfang. Was lebt wo? Wir gucken uns gleich ein Beispiel an, dann wird es noch klarer. Vielleicht noch was zur Notation. Matrizen kriegen jetzt bei mir immer Großbuchstaben, sowas wie A, C, D, sonst was. Und die Einträge kriegen dann die dazu passenden kleinen Buchstaben verpasst, meistens. Und wir indizieren die. Wie viele Einträge stehen in so einer Matrix drin? Naja, n Zeilen, n Spalten, also insgesamt n mal m Stück. Und damit man immer sehen kann, wo jeder Eintrag steht, nummerieren wir die nicht einfach von 1 bis n mal m durch, sondern wir machen Doppelindizes, sodass man immer sehen kann, welche Zeile welche Spalte. nicht immer wieder sagen musst, und das bedeutet jetzt das, bla bla bla. Wenn wir schreiben, A gleich AJ, I und J sind Indizes, die hier dran stehen an dem A, und dann schreibe ich unten noch I und J dran. Und wenn Sie wollen, mache ich es am Anfang so, dass ich immer noch sage, worüber I und J laufen. Wer möchte, dass ich das jetzt am Anfang einmal mache? Ja, sehr vernünftig. Kommt aus der Menge 1 bis n, weil es nämlich über die Zeilen läuft. Und J kommt aus der Menge 1 bis m, denn das läuft über die Spalten. So, wenn wir das schreiben, und später kürze ich das ab. Moment. Kurz. Schreibe ich ja nicht mehr dazu. Das macht uns allen das Leben leichter. Gibt es bis hierher Fragen? Oder was für Fragen haben Sie bis hierher? Wir gucken gleich in einem Beispiel das nochmal an. Vielleicht ergeben sich dann noch Fragen. Notation zu diesen Begriffen. Gut, dann reden wir kurz über die Verknüpfung, die wir da haben. Ich sage mal erstmal Rechtschreibfraktion. Kennen die alle schon, für die Spezialfälle, die wir uns angeschaut haben, und da ändert sich auch nichts. Die Matrizenaddition bezeichne ich weiter mit Kringel plus, und das ist die komponentenweise Addition. Das funktioniert alles, weil alle Einträge ja immer aus dem gleichen Körper kommen. Ich kann zwei Matrizen der gleichen Größe immer addieren. Ich kann Matrizen immer skalar multiplizieren mit Sachen aus dem Körper. Was rauskommt, ist wieder eine Matrix über den gleichen Körper. Die Größe ändert sich dabei nicht. Dann nehme ich einfach jeden Eintrag mal. Und dann kommt noch die Matrizenmultiplikation, und da wird es jetzt ein bisschen interessant. Also, plus bezeichnen weiter die Matrixaddition. Ich schreibe mal dazu komponentenweise, und daraus ergibt sich dann, dass man nur Matrizen addieren kann, die gleich groß sind. Sonst kommt da irgendwie Quatsch raus. Unterschiedlich sein. So, wie sieht das also jetzt aus? kurzen Multiplikation und Hintereinanderführung von Abbildungen das gleiche Symbol haben. Das hat was zu bedeuten. Bei Matrizenmultiplikation muss ich jetzt noch Mutation einführen. Also sein A eine Matrix aus n plus m k. Und jetzt brauche ich noch eine Matrix der Größe m plus l. L ist jetzt eine neue natürliche Zahl. L aus n und c aus m, m plus l k. Wir sehen also die Spaltenanzahl von A und die Zeilenanzahl von C, die stimmt überein. Das andere ist egal. Dann schreibe ich jetzt hin, wie man die multipliziert. Achso, sei A mit kleinen Einträgen A und J gegeben und sei C mit kleinen Einträgen C und J gegeben. Dann ist A Stern C definiert wie folgt. Na, ich sage Ihnen einfach, was in welcher Zeile und welcher Spalte steht. Ich schreibe Ihnen also einen allgemeinen Eintrag hin. Das sieht erstmal furchtbar aus und man braucht ein paar Beispiele, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Der Eintrag in der sieben Zeile und Doppelspalte von A Stern C wird berechnet als Summe und jetzt läuft K von 1 bis N, irgendwann nehmen die Indizes aus und ich multipliziere immer A, I, K mit C, K, J. Ganz langsam. Was tun wir? Hier steht I, das heißt, wir laufen die i-te Zeile der Matrix A lang. Hier steht J hinten, das heißt, wir laufen die j-te Spalte von C lang, von der zweiten Matrix. Wir kombinieren immer eine Zeile der ersten Matrix mit einer Spalte der zweiten Matrix. Und dann laufen wir das der Reihe nach durch. Erster Eintrag mal erster Eintrag plus zweiter Eintrag mal zweiter Eintrag plus dritter Eintrag mal dritter Eintrag und so weiter. Die Handbewegung, die ich dann dazu mache, ist Zeile. Okay, Fragen.
Dann müsst ihr nicht eigentlich bei A überführen und bei C.
Nein, nicht. Diese Zeile, deswegen hier I. Und I1 heißt diese Zeile erster Eintrag, I2 heißt diese Zeile zweiter Eintrag und so weiter. Wir laufen die Zeile entlang. Das heißt, I muss festbleiben und der zweite Index muss laufen. Und hier hinten umgekehrt. Nur die Anzahl der Spalten. Und die Anzahl der Spalten sagt, wie lang die Zeilen sind. Und das muss zusammenpassen. Die Länge der Zeile von A muss zusammenpassen mit der Länge der Spalte von C. Denn sonst kann man die Summe ja eventuell nicht ausrechnen. Ja, man muss dreimal um die Ecke denken. Wenn Sie es ein paar Mal gesehen haben, dann wird es Ihnen gleich im Blut übergehen. Wir gucken uns mal ein Beispiel an, okay? Achso, wo liegt dieses Ungetüm? Wie groß ist diese Matrix? Wie viele Zeilen und wie viele Spalten hat die? Ja? N kreuz M? N kreuz L. Die Zeilenanzahl kommt von A und die Spaltenanzahl kommt von C. Ja, wunderbar. Wenn Sie Matrizen haben, zum Beispiel der Größe 2 kreuz 3 und 3 kreuz 2, dann haben Sie zwei Möglichkeiten, wie Sie multiplizieren können. Beides ist erlaubt, denn es passt ja jeweils. Aber die Größen der Matrizen, die rauskommen, sind unterschiedlich. Einmal 3 kreuz 3 und einmal 2 kreuz 2. Matrizenmultiplikation ist komisch. Matrizenringe sind komisch, aber dazu kommen wir noch. Dinge sind allgemein komisch. Beispiel. Beispiel. Oder ich glaube, ich habe alles gequatscht, was ich... Ja, so. An dem Beispiel ist manches Wiederholung und manches ist neu. Genauso wie generell ist bei dem Thema manches Wiederholung ist und manches neu. Schauen wir also auf Beispiel 2. Schauen wir also auf... Ja, gut. Beispiel 2. So, aber nicht alles auf einmal, sondern erstmal bis da. Da ist eine Matrix gegeben in einer Größe, die wir schon gesehen haben. Hier steht schon mal so eine, 3 Zeilen, 2 Spalten. Hier ist jetzt eine mit ganzzahligen Einträgen. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Das ist eine Matrix aus M, 3, Kreuz, 2, R. Ich hätte auch Q hinschreiben können oder C. Okay. Das ist also jetzt eine, da haben wir einmal ein Beispiel für so eine Größe und diese Matrix hat verschieden viele Zeilen und Spalten. Jetzt gucken wir uns an, was sind die Zeilenvektoren. Wir haben ja gesagt, die Zeilenvektoren bekommt man, indem man durch die Zeilen der Matrix geht und die als Vektoren auffasst über R. Das heißt, hier sind das die Vektoren 1, 2, 2, 3 und 3, 4. So, bisher langweilig. Jetzt schauen wir uns den Zeilenraum an. Das ist der Vektorraum, der aufgespannt wird von der Menge der Zeilenvektoren. Das heißt, ich schreibe die hin, bilde das Erzeugnis und dann muss ich mir einmal klar machen, wo lebe ich denn gerade? Na, hier kamen die Zeilenvektoren aus R Quadrat, das heißt, ich lebe in R Quadrat. Welche Dimension hat dieser Zeilenraum? Das wird später noch wichtig für uns, die Dimension von Zeilen- und Spaltenräumen. Sieht das jemand? Okay, welche Dimension kann so ein Raum höchstens haben? Wir sind in R Quadrat. Welche Dimension ist höchstens möglich? Zeigen Sie mal Finger. Sehr gut. Okay. 0, 1 und 2 sind also möglich. Ist das Ding von Dimension 0?
Nein.
Ist es von Dimension 1? Wie könnte man das erkennen? Na, dann müsste man da so einen Vektor sehen, sodass alles im Erzeugnis ein Vielfaches von diesem Vektor ist. Und das ist nicht bei der Nullvektor. Ja? Dimension ausrechnen müssen wir für die Klausur können. Also Dimension 0 haben wir ausgeschlossen. Bei Dimension 1 habe ich gesagt, man müsste irgendwie sehen, dass die alle gemeinsame skalare Vielfache von einem der Vektoren sind und nicht gerade von 0 Vektor. Ist das so? Nö, genau. Dann bleibt nur Dimension 2. Genau. Könnte man auch ausrechnen. Man könnte jetzt gucken, kann man da irgendwie 2 rausnehmen und die bilden eine linearunabhängige Menge zum Beispiel. So. Gut. Weiter. Spaltenraum. Die Spaltenvektoren sind 1, 2, 3 und 2, 3, 4. Und dann kann ich den Spaltenraum hinschreiben. Der wird erzeugt von diesen beiden. Das ist ein Teilraum von R hoch 3. Da haben wir jetzt ein paar mehr Möglichkeiten, was die Dimension sein kann. Wer sieht hier, was die Dimension ist? Ich sehe Finger, okay. Können 2 Vektoren einen dreidimensionalen Teilraum von irgendwas erzeugen? Irgendwie nicht, ne? Denn ein dreidimensionaler Raum müsste ja eine Basis mit 3 Elementen haben. Und wenn da nur 2 sind, in dem Erzeugungssystem, was wir gegeben haben, wird es schwierig. Gut, das heißt, 3 ist raus. 2 ist unsere obere Schranke. Und wir haben gerade darüber gesprochen, wie man 0 und 1 erkennen kann. Deswegen können Sie mir jetzt alle sagen, welche Dimension dieser Raum hat. Nicht 3. 2 Vektoren können nicht einen dreidimensionalen Raum erzeugen. Wie soll das gehen? Ein dreidimensionaler Raum hat Basen mit 3 Elementen. Da kann es kein erzeugendes System mit 2 Elementen geben. Das geht nicht. Und wenn das nicht klar ist, dann bitte Zettel schreiben, Jean-Luc sagen und ich mache eine Podcast-Folge dazu. Denn das ist ein total wichtiges Thema und eine ganz spannende Frage, was da bei Ihnen im Kopf noch nicht genau verbunden ist. Ja, kriegen wir hin. Das hat Dimension 2. Das sind 2 Vektoren, die bilden eine unabhängige Menge. Man kann sehen, der eine ist kein Vielfaches vom anderen. Okay, bevor wir uns jetzt weiter aufhalten, wenn Sie da denken, oh mein Gott, wie soll ich das jemals ausrechnen, dann heißt das, die Klausur wird schwierig. Und das heißt, Sie müssen es Jean-Luc sagen und damit mir, damit ich Ihnen dann noch helfen kann. Als nächstes machen wir Matrixaddition. Ja? Beide haben Dimension 2, der Zeilenraum und der Spaltenraum. Ja. Und wir werden später sehen, dass bei Matrizen der Zeilen- und der Spaltenraum immer die gleiche Dimension haben, auch wenn man manchmal überhaupt nicht sieht, warum. Aber das wird später klar. So, Matrixaddition. Einmal noch kurz üben. Wir haben die Matrix A und die Matrix C. Und jetzt bilden wir die Summe. Das kennen wir schon, was da passiert. Wir machen das einfach komponentenweise und dann kommt halt eine neue Matrix raus und wir sehen dann nochmal, warum die gleiche Größe hat. Für die beiden Matrizen vorher. Okay, ich gucke in gelangweilte Gesichter, ist in Ordnung, ich mache was Spannenderes. Skalarmultiplikation. Ja, haben wir auch schon gesehen bei 2 Kreuz 2 Matrizen. Diesmal nehmen wir die Matrix C, wir machen Skalarmultiplikation mit minus 2. Bitte darauf achten, die Skalare kommen immer von links. Und dann machen wir auch wieder komponentenweise die Multiplikation damit und dann kommt halt eine neue Matrix raus und die lebt über dem gleichen Körper, hat die gleiche Größe. Okay. So, jetzt machen wir Matrix-Multiplikation. Und hier können wir einmal nachvollziehen, was da passiert. Ich brauche einen Stift. So, wir fangen an nach der Rechenvorschrift, ja? Weil Skalarmultiplikation nur so definiert ist. Wir dürfen immer nur Körperelemente von links mit Vektoren verknüpfen und wir haben jetzt für Matrizen eine Rechenoperation definiert, wo wir bei 2 Kreuz 2 Matrizen über R schon gesehen haben, dass wir da eine Vektorraumstruktur kriegen und wir werden das später verallgemeinern. Das heißt, es ist wichtig, sich schon zu merken, das ist eine Skalarmultiplikation so wie bei Vektorräumen und die kommt immer von links. Das andere ist einfach nicht definiert. Da weiß ich dann nicht, was das ist. So. Wir multiplizieren. Die Rechenvorschrift sagt, dass wir immer durch eine Zeile der Matrix von links gehen und gleichzeitig durch eine Spalte der Matrix von rechts und dann diese Produkte ausrechnen und die aufsummieren. Das heißt, wir machen das hier mal zusammen. Erste Zeile, 1, 2 und erste Spalte, 1, 0, kombinieren wir hier. Einmal 1 ist 1, 2 mal 0 ist 0. Das heißt, diese Summe wird der erste Eintrag in der ersten Zeile der neuen Matrix. Jetzt gehen wir weiter. Wieder die erste Zeile, aber diesmal nehmen wir die zweite Spalte und dann kombinieren wir 1 mal 2 und 2 mal 1, also 2 plus 2 und das ist der zweite Eintrag. Jetzt kommt der dritte. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, danke, genau. Dritter Eintrag in der ersten Zeile. Erste Zeile der Matrix links und dritte Spalte. Das heißt, jetzt haben wir hier 1 mal 0 und 2 mal 2 macht insgesamt 0 plus 4 und das ergibt 4. Und schwupp haben wir hier die erste Zeile stehen, 1, 4, 4. Wer möchte, dass ich die zweite Zeile nochmal genauso langsam erkläre? Los geht's. Zeit. Um die zweite Zeile zu bekommen, müssen wir jetzt bei der linken Matrix die zweite Zeile betrachten und wieder nacheinander die Spalten der anderen Matrix durchgehen. Das heißt, ich mache das immer vor meinem Auge. Vielleicht sollte ich mal einüben, dass ich das vor Ihrem Auge mache. Also, okay, kann ich das? Zweite Zeile der Matrix A und die Spalten der Matrix C. Ja, irgendwie so. Okay? Das ist jetzt mein Tänzchen für Matrix-Multiplikation. zweite Zeile. 2 und 3. Und das kombiniere ich jetzt nacheinander mit diesen Spalten, die hier stehen. Also zuerst 2 mal 1 und 3 mal 0. Dann kriege ich 2 plus 0. Dann 2 und 3 und 2 und 1. Da bekomme ich 4 plus 3. Und dann noch 2 mal 0 und 3 mal 2, da bekomme ich 0 plus 6. Wenn ich das dann ausrechne, stehen da 2, 7 und 6. So, was für Fragen haben Sie noch zur Matrixmultiplikation nach diesem Beispiel? Vielleicht ja, was wäre denn passiert, wenn wir die andersrum multipliziert hätten? Geht das überhaupt? Dürfen wir das? Wir dürfen. Wollen wir das mal machen? Ja. Gut. Dann schreiben wir es doch mal auf. Irgendwo ich wische mir sowas weg, dann 0 mal 2 sind 0, 1 mal 3 sind 3, 2 mal 4 sind 8, macht, glaube ich, 11. Das heißt, da kommt diese viel kleinere, völlig andere Matrix raus. Aber es war okay, wir durften das machen und es hat funktioniert. Was für Fragen haben Sie noch? Ja.
Ich kann es nicht verstehen, wieso wir hatten die Vision frei. Das kann ich nicht glauben.
Was denn? Wer denn, was denn? Sagen Sie Stopp.
Wie kann ein Vektor Dimension 2 drei Einträge haben?
Ein Vektor hat keine Dimension. Nur ein Raum hat eine Dimension.
Ja.
Und die Dimension ist die Anzahl der Elemente in einer Basis. Das heißt, wir haben da jetzt zwei Vektoren und wir gucken, was erzeugen die. Und die Dimension des Raums, den die Vektoren erzeugen, hat nichts damit zu tun, wie lang die Vektoren selber sind. Beispiel. Nehmen Sie einen Vektor aus R100, also ein Tupel mit 100 Einträgen, aber eben nur einen Vektor. Sagen wir mal, da steht überall 1. Das Erzeugnis davon hat Dimension 1, denn Sie können diesen einen Vektor hinschreiben als Basisvektor. Und dann kriegen Sie ein Erzeugnis der Dimension 1, das besteht nur aus 1 skalaren Vielstoffen von diesem Vektor, obwohl der 100 lang ist. Das heißt, Sie haben immer durch die Länge eine Beschränkung nach oben, wie groß die Dimension sein kann, wenn Sie jetzt an sowas wie K und N denken, aber in die andere Richtung funktioniert es nicht. Das kann so klein sein, wie Sie wollen. Ich hätte auch den Nullvektor nehmen können. 100 mal 0, das Erzeugnis hat leider trotzdem Dimension 0, auch wenn die da 100 mal steht. Ergibt es Sinn? Ja, aber ist ja dasselbe. Erzeugnisse sind Teilräume und Teilräume haben selber eine Dimension als Vektor. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich mache mal ein anderes Beispiel. Ich nehme in R hoch 3 die Vektoren 1, 0, 0, 0, 1, 0 und 1, 1, 0. Das sind drei Stück und die haben Länge 3, aber das Erzeugnis hat trotzdem nur Dimension 2. Hilft das? Super, okay. Was noch? Matrixmultiplikation ist so definiert und sie muss so gemacht werden. Punkt. Ja, dann machen Sie irgendwas, aber es darf nichts anderes rauskommen, das wäre schlecht. So. Gut, was wir auch noch wissen, schon von damals mit den kleinen Matrizen über R, Matrixmultiplikation ist nicht kommutativ. Das heißt, wir haben hier nicht nur die Frage von, geht es überhaupt in beide Richtungen, sondern wir haben auch das Problem, dass selbst wenn es geht und selbst wenn die Größen gleich sind, trotzdem völlig verschiedene Matrizen rauskommen können. Matrizenmultiplikation ist, sagen wir mal, interessant. So, dann würde ich jetzt schon, wo ist mein Sätzchen? Dann würde ich jetzt schon den ersten Satz beweisen. Wir versuchen jetzt die Struktur von diesen Mengen von Matrizen zu verstehen. Wir haben ja schon gesehen, bei 2 kreuz 2 Matrizen über R, da haben wir so eine schöne Vektorraumstruktur. Tatsächlich kann man über die Multiplikation noch mehr machen, da kriegen wir noch mehr Struktur. Und das ist deshalb gut, weil wir dann viele Rechenregeln für Matrizen gar nicht mehr selber nachprüfen müssen, sondern wir wissen, die haben diese Struktur, alles, was wir darüber bisher gelernt haben, können wir da einfach anwenden. Hurra! So, kein Bild mehr, ich wische erstmal ein bisschen. Aber diese Matrix muss ich unbedingt behalten, das ist sehr wichtig. Da drüben die Formel für die Multiplikation werde ich stehen lassen, damit Sie gleich die rechten Schritte nachvollziehen können. dann über K der Größe N Kreuz M und dann auch nochmal der Größe N Kreuz M. Und immer wenn ich diese Symbole hier hinschreibe, dann meine ich die Verknüpfung, wie wir sie jetzt nochmal besprochen haben. Inversen der einzelnen Komponenten und dann passt das schon. Das war's. Dann haben wir schon eine Gruppe und über das Wörtchen A beschreiben wir gleich mal kurz. Nicht? Genau.
Weil es
in K keine Rolle spielt.
Richtig.
Danke. Stelle der Matrix passiert. Denn die Skalarmultiplikation funktioniert ja komponentenweise. Es reicht also, wenn ich mir für eine Komponente betrachte, was da los ist. Nehmen wir also eine her. Schon lügst, kein Problem. Dann kann ich auch noch mal per Podcast-Folge da mehr zu sagen zu diesen Rechnungen. Ich finde einfach, dass die Rechnungen, die man hier braucht, die so komponentenweise funktionieren, nicht sehr spannend sind. Man schreibt das einfach für die einzelne Komponente hin und dann ist alles klar. Das, was jetzt gleich kommt, diese Ringstruktur, ist viel interessanter. Die Dimension müssen wir noch klären. Dafür gebe ich Ihnen eine Basis an. Wir haben das bei den 2x2-Matrizen über R schon gesehen. Das waren diese Matrizen, wo immer an genau einer Stelle eine 1 stand und sonst überall Nullen. Das ist sozusagen die Standardbasis für diesen Matrizenraum. Und das geht immer, denn 1 und 0 haben Sie in jedem Körper. Das heißt, Sie gehen jetzt einfach diese n mal m Möglichkeiten durch, eine 1 irgendwo hinzuschreiben und den Rest mit Nullen zu füllen. Dann kriegen Sie eine Basis für diesen Raum, die die richtige Anzahl Elemente hat. Es ist klar, dass es linear unabhängig wird. Es ist klar, dass man alles damit darstellen kann. Ja, das heißt, da schreibe ich gleich einen klugen Satz hin, und wir rechnen dann nichts nach, weil das mit diesen Einsen und Nullen so offensichtlich ist, finde ich. Sonst sagen Sie schon nicht. Oder beschweren Sie sich jetzt? Und da war eine Frage. Ist es jetzt, hat es sich erledigt? Wollten Sie mir sagen, welche Basis das ist? Oh, Entschuldigung. Das tut mir leid. Ich schreibe mal, wir sehen sofort eine Basis. Und dann gucke ich gleich mal, ob Sie sagen, ja, stimmt, sehe ich. sonst Nullen, die kriegen später noch so eine Standardbezeichnung. Ich schreibe die mal an, damit sie sich seelisch darauf vorbereiten können. Wir sagen später E, I, J für eine Matrix, wo an der I-Stelle und J, also der I-Zeile und J-Spalte, eine 1 steht und sonst überall Nullen. Das sind sogenannte Elementarmatrizen. Und das sind genau die, die wir hier benutzen, um eine Basis zu finden. Das ist also jetzt so eine Art Preview auch in spätere Vorlesungen. Gut, bevor ich mich verquatsche, reden wir über die Ringstruktur. Wir können dann überlegen, was wir von den Ringeigenschaften jetzt schon haben. Denn da spielt ja auch wieder Plus eine Rolle und wir wissen ja schon ganz viel. Ja?
Wieso
haben wir
eine Basis
jetzt? Na, nehmen Sie sich irgendeine Matrix, der Größe n kreuz m über k. Dann können Sie die mit diesen Elementarmatrizen basteln, indem Sie einfach den Koeffizienten, der da steht, als Vorfaktor nehmen.
Nee, meine Frage ist, was hat das mit dem Beweis?
Achso, da steht was hier. K-Vektorraum der Dimension n mal m. Und das heißt, ich muss eine Basis mit n mal m Elementen hinschreiben. Entschuldigung. Ja, also da sind ganz viele Informationen. Einmal zeigen wir, es ist überhaupt ein Vektorraum. Und dann wollen wir noch zeigen, die Dimension ist n mal m und man zeigt, dass etwas Dimension xyz hat, indem man eine Basis hinschreibt, die xyz Elemente hat. Und das habe ich gemacht. Ich habe gesagt, wie man eine Basis mit n mal m Elementen findet. Und dass das eine Basis ist, habe ich aber nicht bewiesen, weil ich fand, dass es so klar ist, dass man aus diesen Elementarmatrizen alles basteln kann und dass das eine linearunabhängige Menge ist. Man hat sofort diese Gleichungssysteme mit den ganzen Nullen da stehen und alles steht sofort da. Das ist, wir sind jetzt ja keine ganz blutigen Anfänger mehr. Aber wie gesagt, wenn Ihnen das da an der Stelle zu schnell geht und Sie denken, ich könnte es jetzt im Leben nicht selber machen, kein Problem, sagen Sie es schon Lüg. Und dann gebe ich für Sie nochmal ein konkretes Beispiel mit einer interessanten Matrizengröße an. Groß genug, damit es spannend ist und klein genug, damit ich nicht wahnsinnig werde. So, noch mehr, bevor ich wische? Okay. Matrizengröße bleibt da stehen. Wir sind natürlich abgeschlossen unter Plus- und unter Matrizenmultiplikation. Ja? Was soll ich vorlesen? Hier? Ja, klar. Ich fange mal hier an, okay? Wir sehen eine K-Basis für m, n kreuz n, k mit n mal m Elemente. Wie folgt. Es sind die n mal n paarweise verschiedenen Matrizen mit je einem Eintrag 1k und sonst dem Eintrag 0k. Ja. Gerne. Es macht erschreckend viel Spaß, die eigene Tafel vorzulesen. Das ist ganz komisch. Und dann merke ich auch, wenn ich Quatsch geschrieben habe. Ringaussage. Abgeschlossenheit, kein Problem. Was brauchen wir noch? Arische Gruppe bezüglich Ringe plus haben wir schon, haben wir gerade schon gezeigt. Was brauchen wir noch? Assoziativgesetz für Multiplikation. Oh, da haben wir was zu tun. Und Distributivgesetze, zwei Stück. So, als ich mir die Rechnung aufgeschrieben habe, da hatte ich das ganz klare Gefühl, dass das Assoziativgesetz viel nerviger ist als die Distributivgesetze. Und deswegen habe ich beschlossen, ich zeige Ihnen das Assoziativgesetz. Wir sind dann gemeinsam ein bisschen genervt. Und die Distributivgesetze zeige ich nicht. Die Rechnungen laufen nämlich ähnlich, sind aber einfacher. Das heißt, Sie können das dann selbst versuchen und wenn Sie merken, irgendwas ist komisch, sagen Sie Bescheid und dann mache ich eine Podcast-Folge dazu. Oder schreibe es nochmal auf und zeige Ihnen das hier oder so. R1 und R2. nehmen uns jetzt drei Matrizen her. Wir müssen jetzt durch. Drei Matrizen mit Einträgen und mit der ganzen schönen Multiplikation. Nein, also A, B und C. Doch, A, B und C sind unsere Matrizen. A mit Einträgen AIJ, B mit Einträgen BIJ, C mit Einträgen CIJ. All dieses Zeug soll auf FN Kreuz NK kommen. Und jetzt müssen wir ja zeigen, ich sage es einmal, damit es Sinn ergibt, was ich gleich definiere. Wir müssen zeigen: A Stern B geklammert Stern C ist das gleiche wie A Stern geklammert B Stern C. Das sind Matrizen. Allein das Produkt von zwei Matrizen allgemein zu schreiben, macht schon so richtig Spaß. Und dann kommt noch eine dritte dazu. Das heißt, wir geben jetzt immer dem Produkt von zwei schon mal einen Namen und schreiben schon mal irgendwas hin, damit wir nicht wahnsinnig werden. Daraus kommt jetzt diese Definition. D ist die Matrix A Stern B. Und E ist die Matrix B Stern C. Das heißt, ich schreibe mal an, was zu zeigen ist. Und wir machen das, indem wir uns allgemein den Eintrag an der Stelle IJ angucken. Wir schreiben natürlich jetzt nicht die ganzen Matrizen hin, das passt nicht auf die Tafel. Nein, was wir machen ist, wir berechnen den Eintrag hier in der I-Zeile und J-Spalte. Wie, darum kümmern wir uns gleich. Dann berechnen wir hier den Eintrag in der I-Zeile und J-Spalte und vergleichen die und sehen, dass sie wirklich dasselbe sind. Um das machen zu können, brauchen wir Namen für die Matrix-Einträge. Okay, hier ist das klar. Notation. D ist EIJ und E ist EIJ. Einen Eintrag dahin, damit man das dann gleich nachvollziehen kann. Ist K aus N. So ist, ich schreibe jetzt einmal einfach nur mit der Multiplikationsformel hin, wie die Einträge von D und E aussehen, ausgedrückt in den Beiträgen der Matrizen, die wir vorher multipliziert haben. Ich natürlich müssen Sie in den Übungsaufgaben Matrizenrechnung machen, denn klar, wir brauchen das, wir brauchen es auch in der Klausur. Üben müssen wir das schon. Gut. So ergibt sich in der Matrix. Formel für die Matrixmultiplikation, das ist nicht ganz so schlimm. gleichen Zahl laufe, also sagen wir von 1 bis n, dann ist doch egal, ob ich bei der Summe sage a gleich 1 bis n oder b gleich 1 bis n oder i gleich 1 bis n oder j oder k oder l, wie der Summationsindex heißt, ist egal. Ich muss nur darauf achten, wie das zusammenpasst. Und deswegen habe ich nochmal gesagt, hier passen halt diese beiden zusammen und diese beiden. Das ist da oben auch so. Das ist das Einzige, das wichtig ist. Ach so. Danke. Ich fand das so schön, wenn Sie dann so, ach so, oder sowas machen. Manchmal sehe ich das. Wahrscheinlich längst nicht immer. Aber ich freue mich dann immer. Also unter uns, wer jetzt geht, hat sich echt den schlechtesten Zeitpunkt überhaupt in der ganzen Vorlesung ausgesucht. Denn was jetzt kommt, ist vielleicht die Definition, die für die komplette Vorlesung lineare Algebra über 2 Semester die fundamentalste ist. Also das ist sozusagen die, wenn Sie nach 5 Jahren noch irgendwas aus der linearen Algebra wissen, dann sollte es das sein.
Ja, gut.
Man weiß ja nie, wann der Moment kommt, richtig? Gut, das, was ich gerade gesagt habe, bezieht sich auf diese Definition, aber nicht auf das, womit wir anfangen. Denn der erste Begriff ist der einer quadratischen Matrix und das ist jetzt nicht so fundamental. Aber es kommt dann später. Es gelte unsere Generalvoraussetzung. Der Multiplikation sind wir auch normalerweise weit davon weg, eine Gruppe zu sein. Also über Inverse und so, das wird nochmal ein ganz eigenes Thema später. Aber es gibt ein neutrales Element für die Multiplikation und das ist die Einheitsmatrix. Meine ist die hier. Ich schreibe so ein großes I hin und Jetzt. Ah. Wir schauen uns einen Homomorphismus an. Und zwar von einem Vektorraum V und einem Vektorraum W und die Dimensionen sind N und M. Wenn da noch Zeit ist, male ich noch ein Bild, mit dem man sich ein bisschen besser merken kann, wie diese Bezeichnungen zustande kommen und was man da berechnet. So eine Art Eselsbrücke, eine grafische. Aber erstmal ein Beispiel. Müsste auch schon Studerki sein. Das ist so ein zweiseitiges Ding. Beispiel 5,4. Ich hatte nur deshalb auf zwei Seiten verteilt, weil dann alles größer sein kann und wir alles besser lesen können. Das ist insgesamt nicht sehr viel. Zuerst möchte ich darüber sprechen, wie wir so eine Abbildungsmatrix basteln können, wenn die Abbildung, die wir da haben, die identische Abbildung ist. Was passiert denn da? Na, dann nehme ich die Vektoren aus der ersten Basis, bilde sie ab und es passiert nichts und dann schreibe ich sie als Linearkombination in der zweiten Basis. Wenn also die Basis zweimal die gleiche ist, dann mache ich eigentlich nichts. Ich schreibe die Vektoren nur hin. Und das hat dann zur Folge, dass die Matrix, die rauskommt, die Einheitsmatrix ist. Denn jedes Mal, wenn ich so einen Vektor darstelle, stellt uns das mal hier vor, die Bs und die Cs sind dasselbe, n und m sind gleich und ich bilde jeden Vektor ab, indem ich einfach gar nichts mache, dann schreibe ich den hin, indem ich mache 0 mal den ersten, 0 bei der zweiten und so weiter, bis ich bei i bin, einmal der i-te und danach wieder 0. Und dann kommt als Matrix-Eintrag an der Stelle eben einmal eine 1 und der Rest wird 0. Das wird die Einheitsmatrix. Wenn wir unterschiedliche Basen nehmen und dann die identische Abbildung, dann passiert ein bisschen mehr. Das gucken wir uns im nächsten Beispiel an. Hier haben wir einmal die geordnete Standardbasis. Und dann haben wir noch eine andere Basis, gegeben mit Vektoren 1, 1, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, minus 1. Das ist eine Basis für R auf 3, das dürfen Sie mir glauben. Und jetzt möchte ich die Abbildungsmatrix hinschreiben für die identische Abbildung auf R auf 3 und bezüglich einmal der geordneten Standardbasis und einmal dieser anderen geordneten Basis. Was mache ich also, um die Matrix zu bestimmen? Ich nehme die Vektoren aus der ersten Basis, bilde sie ab, aber es passiert ja nichts, ist die identische Abbildung. Und dann muss ich aber das, was rausgekommen ist, mithilfe der zweiten Basis darstellen und die Koeffizienten eintragen. Für die erste Matrix will ich das, Eintrag will ich das einmal erklären. Der erste Vektor aus der Standardbasis ist 1, 0, 0. Den bilde ich ab und es passiert nichts. Und jetzt schreibe ich 1, 0, 0 mithilfe der neuen geordneten Basis. Da brauche ich einmal den ersten, minus einmal den zweiten und den dritten gar nicht. Dann kommt 1, 0, 0 raus. Deswegen schreibe ich die Koeffizienten 1, minus 1, 0 in die Matrix. Dann kommt der zweite, dann kommt der dritte. Dann kommt diese Matrix raus. Und erstmal ist das nur ein Weg, Informationen zu speichern. Wir lernen später noch mehr damit zu machen. Aber für den Moment möchte ich einfach nur festhalten, man kann Abbildungen durchführen und kann dann Matrizen mit Informationen füllen zu diesen Abbildungen. Beim nächsten Beispiel greife ich auf das zurück, was wir ganz am Anfang gemacht haben. Deswegen kommt Ihnen das dann auch alles schon so bekannt vor. Hier ist nur noch mal zur Wiederholung, das aus Beispiel 5,1. Die Vektoren stehen noch mal da. Und jetzt habe ich Ihnen die Koeffizienten, die wir vorhin hingeschrieben haben, ganz naiv in diese Matrix. Das sind genau die Koeffizienten für die Abbildungsmatrix. Das war der Witz. Deswegen dieses Beispiel am Anfang, da sieht man, aha, diese Koeffizienten, die kann man wirklich sinnvoll in eine Matrix schreiben, da steckt man Informationen drin. Und jetzt passiert ein kleines Wunder. Stellen Sie sich vor, dass Folgendes passiert ist. Also wie uns das halt so passiert, jemand gibt uns eine Matrix und wir wissen aber nicht, welche Abbildung das ist. Hat man ja manchmal. Oder man ist schusslich und hat den Aufgabenzettel verlegt und da steht so eine Matrix und man denkt, oh nein, was war nochmal die Abbildung? Und dann ist aber die Aufgabe, bilden Sie bitte den Vektor 2, 2, 0 ab. Ja, toll, Abbildungsvorschrift weg, Bilder der Basisvektoren weg, keine Ahnung. Aber diese Matrix ist da. Möglichkeit 1, das Bild auszurechnen, auch wenn man keine Ahnung mehr hat, was die Abbildung eigentlich tut. Hier ist die erste Möglichkeit. Naja, das ist ja ein Homomorphismus. Wenn ich also weiß, was mit den Basisvektoren passiert, kann ich das Bild jeden Vektors ausrechnen durch Linearkombination. Das heißt, ich nehme mir einfach den Vektor 2, 2, 0, gucke, wie ich den darstellen kann, dann sehe ich, ah super, in der ersten Basis ist es einfach zweimal der erste Basisvektor, ganz einfach. Das bilde ich ab. Und dann sagt mir die Homomorphie-Eigenschaft, was rauskommt. Aber wie kriege ich raus, wohin der erste Basisvektor abgebildet wird? Na, das steht in der Matrix. erste Zeile der Matrix, dann gucke ich da rein, was sind meine Koeffizienten und rechne das Bild aus. Und die Rechnung habe ich Ihnen aufgeschrieben. Ich schreibe den Vektor als zweimal den ersten Basisvektor, dann bilde ich den Basisvektor ab, indem ich in der Matrix die erste Zeile betrachte, die Koeffizienten einsetze und ausrechne, was rauskommt. Und das, was rauskommt, ist insgesamt der Vektor, hier unten steht es, 1 mal 0 plus minus 1 minus 1, 1,0 und minus 1 minus 1. Dann habe ich noch diesen Vorfaktor 2 hier die ganze Zeit. Das heißt, den muss ich am Ende noch mit da reinnehmen, dann kommt raus 0 minus 2. Das ist das Bild, was ich ausgerechnet habe. Vielleicht geht das auch irgendwie anders. Hier ist Möglichkeit 2. Wir benutzen die Koordinatenabbildung, die wir uns gestern angeguckt haben. Was nehmen wir? Wir nehmen erstmal den Koordinatenvektor zu dem Vektor, den wir haben wollen. Also wir haben 2, 2, 0, den wollen wir abbilden. Erstmal bilden wir den Koordinatenvektor, das heißt, wir gucken, wie wird er in der Basis dargestellt, dann sehen wir, die Koeffizienten sind 2, 0 und 0 und dann kriegen wir da den Koordinatenvektor 2, 0, 0 raus. Jetzt interpretieren wir den als Matrix mit einer Zeile und drei Spalten, dann dürfen wir den nämlich multiplizieren mit unserer Abbildungsmatrix. Warum auch immer, wir machen das einfach mal, weil es geht. Da kommt was raus. 1 minus 2. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben nicht irgendwelche Basisdarstellungen ausgerechnet, wir haben einfach nur Matrixmultiplikation gemacht. Und manche Leute können super mit Matrizen rechnen, für die ist das dann Platz. Das ist aber nicht unser Bild, oder? Moment. Wir interpretieren 1 minus 2 nicht selbst als Vektor, sondern als Koordinatenvektor bezüglich der Basis C. Hut. Wir rechnen also jetzt einmal den ersten Basisvektor minus zweimal den zweiten. Und was da rauskommt, ist erstaunlicherweise wieder 0 minus 2. Das ist wieder unser Bild. Das heißt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten gesehen, wie man mit den Informationen aus einer Abbildungsmatrix die Abbildung selber durchführen kann, auch wenn man überhaupt nicht mehr weiß, was die Abbildungsvorschrift war. Und da machen wir nächste Woche weiter.